Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen. Und interessant sind auch Gäste, die auch ab und zu etwas hinterfragen und nicht nur wiedergeben, weil zum Beispiel die Partei das gesagt hat, dass man das halt so muss sagen, sondern jemand, der sich seine eigenen Gedanken macht und das zugunsten von der Schweizer Bevölkerung. Wer könnte das sein und was könnte das sein? Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Dominik Strebel. Er ist Jahrgang 1966 und er ist Chefredakteur vom Beobachter.
Hallo, grüezi miteinander.
Dominik Beobachter. Ein Beobachter ist ja eigentlich ein Voyeur, oder? Und ein Voyeur hat ja einen relativ schlechten Namen. Du als Beobachter dann eine andere Funktion als nur gerade zuschauen?
Ja, sehr stark. Also der Beobachter, der ist ja nicht nur eine Redaktion. Also zum einen, also wir machen nicht nur Journalismus, sondern wir haben auch 30 Beraterinnen und Berater und die helfen ganz konkreten Leuten helfen.
Der Name Beobachter, der zeigt ja, ich beobachte. Aber das heisst ja, es war ja keine Aktion dahinter. 1926 ist der Beobachter, glaube ich, gegründet worden. Mhm. Was war die Grundlage damals, um diesen Beobachter ins Leben zu rufen?
Also das war Max Raas, das war ein Unternehmer. Und der hat, ich glaube, die chemische Industrie mit der Druckerei und so hat der gestartet und angefangen. Und der hat ein Magazin gegründet und hat das an sämtliche Haushalte von der Schweiz, also 660'000 Haushalte sind das damals gewesen, gratis verschickt. Und es war natürlich Werbung drin, logisch.
Aber was war sein Beweggrund, diesen Beobachter ins Leben zu rufen?
Ja,
hat er sich aufgeregt über irgendwas?
Ja, der war ein sehr kämpferischer Unternehmer. Er hat sich aufgeregt, ist sehr schnell auch in den Kampf gekommen mit den bestehenden Verlagen, oder, die den gefunden haben, ja, also gratis können verschicken, das geht nicht. Und der Beobachter wird eine schlimme Konkurrenz. Das war eigentlich die erste Gratiszeitung von der Schweiz, der Beobachter. Und dann haben Verlage ein Gesetz gemacht, dass einfach nicht mehr so gratis transportiert oder verschickt werden kann, dass es etwas kosten muss. Und dann hat der Beobachter bei der nächsten Nummer 60 Rappen verlangt für das Abo und hat gesagt, liebe Schweizerinnen und Schweizer, zahlt die 60 Rappen, tünt uns unterstützen und wenn ihr die zahlt, dann werden wir euch immer unterstützen. Und das ist eigentlich der Paktschluss, der Schulterschluss, der Pakt zwischen dem Leser und der Leserin und dem Beobachter, der dort entstanden ist. Wir sind nahe bei euch, wir helfen euch, wir decken auf, wo euch der Schuh drückt, wir berichten über das.
Also ich glaube, ganz am Anfang war fast 1 Million Auflage und das ist in jede Haushaltung einfach verteilt worden.
660'000.
660'000, genau. Aber verteilen wir, das kostet ja etwas. Es ist ja nicht so, dass das gratis war. Irgendjemand ist ja an Briefkasten gelaufen und hat es gebraucht. Post oder der Verträger. Mhm. Also irgendjemand hat das Geld gehabt und hat das investiert.
Das muss der Max Raas sein, ja. Als Unternehmer, der gesagt hat, ich nehme das Geld in die Hand.
Ist der heute noch spürbar? Haben Sie noch irgendein Foto aufgehängt von ihm oder so?
Er ist spürbar, ich glaube schon. Also das ist der Grundgedanke, wir haben immer wieder, also es gibt ein Buch von Alfred A. Hässler zu, glaube, 75 Jahre oder 50 Jahre Beobachter, wo er geschrieben hat, wo er die ganze Geschichte wunderbar aufschafft. Und das ist ein Buch, das ich jetzt allen Redaktoren und Redaktorinnen, wenn sie bei uns anfangen, auch wieder in die Hand geben. Oder? Weil die kommt so viel von dem Geist raus. Und es gibt Leute, die, also zum Beispiel der Hans Kapretz, das ist der Journalist, der eigentlich den Skandal rund um Kinder der Landstraße aufgedeckt hat. Der hat ja den Max Raas noch kennt. Es gibt immer wieder Leute, die bei uns auch in der Redaktionssitzung kommen, zum Teil Blattkritik machen, die ihn noch kennt haben. Oder?
Und aber es ist lang her, also 1926, ja. Also wenn wir da schon irgendwie 130 Jahre zurück. Oder?
Das war eine Gründung. Ich weiß nicht, Raas muss dann wahrscheinlich so in seiner Mitte 30er sein. Oder?
Du bist Chefredakteur vom Beobachter. Du bist früher schon mal beim Beobachter gewesen, oder hast geschrieben für den Beobachter. Was ist die Beweggrund gewesen, zurückzugehen zum Beobachter und sogar als Chefredakteur?
Ja, es ist die logische Fortführung von meinem Berufsleben. Ich habe mit 20 habe ich Jus studiert und habe dort parallel dazu immer schon Journalismus gemacht. Zuerst Radio, also beim Radio Förderband hier in Bern und nachher bei SRF als Bundesgerichtskorrespondent. Und die Verbindung von Journalismus und Recht, die hat mich fasziniert, weil ich auch gemerkt habe, Recht ist eigentlich so ein Herrschaftswissen, würde ich dem sagen. Also, da gibt es komplizierte Begriffe, aber wenn man die kennt, kann man sich für sein Recht einsetzen. Und mir ist es ein Riesenanliegen geworden, Zugang zu dem Recht zu verschaffen. Also Sachen einfach zu erklären, sodass die Leute auch das Recht, das sie haben, können umsetzen können, für sich einsetzen. Das ist ein wichtiger Beweggrund geworden, die Verbindung von Recht und Journalismus. Und auch der Gerechtigkeitsgedanke zu merken, wow, da gibt es zum Beispiel Recht, wo nur Einzelinteressen dient, ganz andere nicht. Es gibt Lücken im Recht, wo Ungerechtigkeiten daraus entstehen. Und dort ist genau meine politische Motivation drin. Ich würde sagen, die ist überparteilich, die politische Motivation. Also wo ich merke, eine systemische Ungerechtigkeit, die sich nicht rechtfertigen lässt, dann muss man aktiv werden. Und diese drei Sachen, also eigentlich der Journalismus, juristische Kompetenz und Engagement, das ist Beobachter. Und so habe ich ihn schon gelebt als Redakteur und lebe ich ihn jetzt als Chefredakteur. Und ich glaube, es hat wenige Posten gegeben in der Schweiz, die ich als Chef hätte übernehmen wollen. Und das ist er.
Politisch positioniert bist du wie? Jetzt weiss ich nicht, ob du mir das sagst. Ich bin eher Linken oder eher Liberalen. Du sagst mir vielleicht eher nicht. Was passiert, wenn ein Whistleblower zu euch kommt, etwas meldet und das ist eigentlich kontrovers zu deinem Bauchgefühl. Das heisst, okay, dem will ich jetzt eigentlich nicht an die Haare fahren. Der Whistleblower hat zwar recht, das tun wir doch schnell. Kontrollierte die Leute, wir tun das löschen.
Also dort bin ich, also mein Herz schlägt wirklich für Journalismus ohne Scheuklappen. Das muss ich wirklich definitiv sagen. Also es ist hinschauen, zuhören und eine gute Geschichte. Das heisst, eine gute Geschichte ist für mich dort, wo ich einen Missstand wirklich hart machen kann und wo er dann nachher über den Einzelfall aus auch eine strukturelle Bedeutung hat. Und ich würde sagen, dort müssen wir hin. Die politische Wertung, ich glaube, das gehört zur Professionalität des Journalismus, dass man kann seine persönliche Wertung hindarstellen und als Berufsmann überparteilich.
Und das kannst du tatsächlich?
Ich kann es.
Also ich hätte jetzt mega Schwierigkeiten, das zu machen. Also wenn ich jetzt irgendetwas weiss oder mit jemandem rede und das geht mir total gegen den Strich, oder?
Ja, das ist richtig.
Also, dann habe ich ein mega Problem.
Genau. Aber mich nimmt es dann auch extrem Wunder. Also das Wichtige ist, dass es einem bewusst ist.
Kannst du mal ein Beispiel sagen, wo so richtig etwas hast, musst du schreiben und die Finger haben fast weh vom Schreiber, weil es gegen deine politische Richtung ist gesehen.
Oh, das ist jetzt noch schwierig.
Ist noch gar nie passiert?
Ja, es ist mir... Ja...
du denkst...
Nein, gut. Also zum Beispiel die ganze Recherche, die ich zu administrativen Versorgungen gemacht habe. Also wo Leute bis in 1981, das ist eigentlich eine grosse Recherche, die ich gemacht habe, die ich aufgedeckt habe, wo Leute bis 1981 ohne Gerichtsurteil sind, ins Gefängnis gerührt worden. Oder? Dort haben natürlich ganz viele linke Sozialbehörden die Leute versorgt. Oder? Die haben die Entscheidung gefällt. Und ich bin auch in den Recherchen auf Fälle gestossen von Sozialhilfebehörden, die das Gefühl hatten, sie machen das Gute für die Leute. Und das habe ich eigentlich ziemlich heftig an den Pranger gestellt. Bis hin, dass man politisch etwas bewegt und dass die Leute nachher entschädigt sind worden, dass das Unrecht vom Bundesrat ist anerkannt wurde. Also dort ist ganz klar.
Hast du das schon für einen Beobachter gemacht?
Ja, ja.
Die Recherche?
Genau.
Ja. Und du hast dich ziemlich reinverbissen und hast immer wieder und bist dran geblieben und bist auch ausgezeichnet worden für die Geschichte. Also für die Geschichte.
Ja, ja. Also ich glaube, das Spannende an dieser Geschichte ist ja, es war nicht unbedingt eine neue Geschichte gewesen, weil der C.A. Losli, also die Berner werden ihn kennen, der Philosoph von Bümplitz, der war selber so ein Verdingkind und ein Versorgter. Und der hat 1938, im Beobachter schon, 1938 einen Text geschrieben über Administrativjustiz und schweizerische Konzentrationslager, wo er das angeprangert hat. Und dort ist eigentlich öffentlich geworden, was da passiert. Ist nichts passiert. Es ist wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg untergegangen. Und nachher ist 1948 das Thema wieder lanciert worden mit Reportage im Sie und Er und so weiter und so fort. Und ich glaube, wo ich nachher bekam, 2008 mit so Geschichten, und das war ein Klassiker, oder? Der hat uns jemand geschrieben. Eine Frau, die das erlebt hat, die mit 17 ist versorgt wurde, weil sie schwanger wurde mit einem 10 Jahre älteren Eisenleger, die ist am Schluss in Hindelbank versorgt worden. Oder? Und die hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt, das ist mir auf den Tisch gekommen. Und dort fängt Beobachter an, wir bekommen, also die Beraterinnen und Berater haben 30'000 Mal im Jahr Kontakt mit Leuten, die Probleme haben. Also wir sind nicht irgendwie abgehoben politisch oder systemisch, sondern wir haben wirklich mit den Problemen zu tun, die die Leute bewegen. Und das Wichtige war, wo die Geschichte bei mir auf dem Tisch war, ist zu erkennen, das ist kein Einzelfall, das ist systemisch, das hat Struktur gehabt. Und ich habe einen Aufruf gemacht und 70, 80 Leute, die das Gleiche erlebt haben, haben sich gemeldet. Und von dort an ist Kraft gekommen. Und das ist eine Ungerechtigkeit, wo ich glaube, wir haben am Schluss, also im Parlament, die Initiative, die zur Anerkennung geführt hat und zur geschichtlichen Aufarbeitung, die haben auch SVP-Leute unterschrieben. Oder? Also dort geht es darum, diese Punkte zu finden, im nahen Kontakt mit den Menschen, ohne dialogisch, wo tut es weh? Wo ist Ungerechtigkeit?
Also denkst du, dir sind dran geblieben an dieser Situation, ja. Immer wieder.
Ja.
Und du denkst, das hat dazu geführt, dass letztendlich das Parlament überhaupt über das diskutiert hat?
Sicher. Also ich meine, zuerst war Evelyn Wittmer-Schlumpf, die sich entschuldigt hat in Hindelbank mit einem Anlass. Und das war ganz klar unsere Berichterstattung, die sie aufnehmen mussten. Und nachher ist Simonetta Sommaruga mit Entschuldigungen. Und das Parlament hat nachher das Gesetz, das jetzt auch zu Entschädigungen geführt hat, beschlossen. Klar ist, auch der Guido Fluri, der Unternehmer, der hat nachher mit seiner Wiedergutmachungsinitiative hat er auch Geld hineingegeben und hat nachher die finanzielle Wiedergutmachung auch noch lanciert. Das wird jetzt gerade nächstens auch eine Ausstellung geben, eine Wanderausstellung, die die Geschichte aufschafft. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Teil der Schweizer Geschichte, den man nicht vergessen darf.
Der Fluri war ja selber auch irgendwie ein Verdingkind oder hat in Waisenhäuser aufwachsen. Mm-hmm. Ist aus dem Tal gekommen, aus dem solothurnischen Tal, glaube ich, von Welscherohr oder so.
Mümmliswil.
Von Mümmliswil, okay, Entschuldigung. Und der hat das mega weit gebracht. Ist ein sehr vermögender Mann geworden und geht jetzt ein bisschen etwas, oder gibt viel zurück.
Ja, gibt viel zurück, ja.
Du bist Chefredakteur des Jahres 2024 geworden. Was hat das für dich bedeutet? Also es ist ein Rating von der Branchenzeitschrift Schweizer Journalist. Hat man dir das vorausgesagt? Jetzt bist du eigentlich noch. Du bist dran jetzt. Jetzt haben wir den schon gehabt und diesen schon gehabt. Jetzt kommt einer. Jetzt bist du eigentlich mal dran. Oder,
Nein, ich war ziemlich überrascht. Also ich habe das erfahren, glaube ich, war dann gerade in einem Videocall und das ist, plötzlich hat man Leute gratuliert, wie das über Social Media kommuniziert wurde. Ich war total überrascht, dass ich das werde. Was es mir bedeutet, ich meine, es ist eine Anerkennung, es ist eine Branchenumfrage, und das kennen das wahrscheinlich auch, so Branchenratings. Aber immerhin zeigt es mir, dass viele von den Journalistinnen und Journalisten die Arbeit, die ich mache und wie ich den Beobachter führe, als gut anerkennen. Also das ist das, was
also das heisst, nicht nur dein Publikum und deine Leser begrüßen dich, sondern effektiv auch deine Kollegen haben eine gewisse Ehrfurcht von deiner Leistung.
Also Ehrfurcht ist vielleicht zu viel gesagt. Sie finden gut, wie ich das Team führe, wie ich den Beobachter weiterentwickle. Das sehen sie ja auch. Vielleicht auch ein bisschen, ich habe einen Vorteil gehabt, oder? Ich habe 8,5 Jahre lang junge Journalistinnen und Journalisten ausgebildet.
An der Matz, oder?
Genau.
An Journalisten. Also die haben sich alle gekannt, oder?
Eben, das finde ich ist auch ein Startvorteil gegenüber jemand anderem.
Wobei, wenn ein böser Lehrer gewesen wäre, genau, dann hätten sie es wahrscheinlich gesagt, der schon gar nicht.
Das stimmt.
Also hast du dort vielleicht noch nicht ganz schlecht gemacht, oder?
Ja, offenbar.
Wie ist eigentlich der Unterschied zwischen der Matz und der Ringier Journalistenschule?
Also wie meinst du jetzt den Unterschied?
Ja. Wenn jemand die Matz gemacht hat, ist er genau gleich zu Weg, wie wenn er dringend eine Journalistenschule gemacht hat?
Ja, würde ich sagen. Also die Leute, ich erlebe ja jetzt Leute, die dringend eine Journalistenschule machen. Die sind jetzt beim Beobachter, machen ihr zweijährigen Stage bei uns. Und die sind vergleichbar gut zu Weg am Schluss. Und ich muss auch sehen, oder? Beide Ausbildungen sind ja praxisbasiert. Also die gehen vielleicht 90 Tage über 2 Jahre gehen die in die Schule, fast wie eine Berufsschule. Oder? Es ist etwa einen Tag in der Woche über 2 Jahre. Und die arbeiten daneben. Und die Verzahnung von Arbeiten, Problem konkrete merken und nachher zu den Dozenten gehen, die Erfahrung haben, genau in dem, wo du das Problem hast. Und dort können sie nachher die geballte, reflektierte Erfahrung lernen. Oder? Das ist bei beiden Schulen ist das gegeben. Und das ist...
Ich habe mal über dich gelesen, wo du gesagt hast, ich hätte wahrscheinlich mein Jus-Studium nicht abgeschlossen, wenn ich den Journalismus nicht noch gehabt hätte.
Ja, das ist so. Ja.
Also,
bist sehr früh ist das bei dir gekommen, dass du gesagt hast, ich muss jetzt mein Jus-Studium fertig machen, weil das Grundwissen, das ich dort bekomme und die Arbeit, hilft mir nachher, den Journalismus zu betreiben, den ich eigentlich machen
wollte. Ja, also der Satz, den du jetzt zitiert hast, der hat wesentlich damit zu tun gehabt. Das juristische Studium, das weisst du auch, das hast du auch studiert, das ist sehr abstrakt. Also ich rede hier im Strafrecht irgendwie über den Betrug, der 5 Voraussetzungen hat und das tönt abstrakt. Und am Schluss hast du Menschenleben, die dich drinnen zappeln. Wenn das erfüllt ist, der Betrugstatbestand, dann kommt jemand irgendwie 3 Jahre ins Gefängnis oder 4 Jahre ins Gefängnis. Und die Diskrepanz von dem fast zynischen, analytischen Reden über ganz existenzielle Sachen, daran habe ich gelitten im Studium. Und im Journalismus konnte ich mit dem Mikrofon zu diesen Menschen gehen. Also ich konnte die Menschen und die Welt erleben.
Du hättest von Radio Förderband.
Ja, ja, genau.
Oder? Radio Förderband war ja damals so ein alternatives Radio.
Ja, 2 Schienen hatte es. Das Tagesprogramm war kommerziell. Also ganz am Anfang war es alternativ und nachher ist es ja halb bankrott gegangen und dann musste es gerettet werden. Und dann hat man ein Tagesprogramm gemacht, das kommerziell war und eine Abendschiene, die kulturell und nicht kommerziell
war. Aber es hat ja auch noch ein anderes Berner Radio gegeben.
Wo, extra Bern-Mensch,
ja, ja. Ja. Wo der Verleger gehört hat. Ja. Und du hast dich für Förderband entschieden?
Ja, entschieden. Ich weiß nicht, mit 20 da hast du einfach mal ein Angebot. Du kommst schon mal in etwas rein, rutschst über deine Leute, die du kennst, in etwas rein und fährst dich da.
Das ist also, dass dein Umfeld ist halt auch schon ein bisschen eher Förderband als extra Bern.
Ja, vielleicht, ja, kann man vielleicht so sagen. Aber es ist, also meine ganz vielen Kollegen von mir haben beim extra Bern angefangen und gearbeitet. Und, ja.
Also jetzt bist du Chefredakteur von dem Beobachter. Ich glaube, du bist Herr über 50 Nasen. Stimmt ungefähr?
Ja, kann man sagen.
Wie funktioniert das so? Ein grosser Teil ist in der Beratung tätig.
Genau, also die unterstehen mir nicht.
Oder ich du hast nur Journalisten?
Journalisten. Und das sind 30 Leute. Und ich leite zusammen mit einem kommerziellen Leiter, leite ich eigentlich nach einem Gesamtbereich Beobachter. Und er leitet das Beratungszentrum, den Buchverlag, das ganze Engagement. Der Beobachter hat immer wieder auch Volksinitiativen lanciert jetzt gerade eine Petition gegen den unbremsten Gesundheitsprämienanstieg, Krankenkassenprämienanstieg, wo man einfach findet, da wollen wir auch mitreden. Also wir Prämienzahler können ja nur Kreditkarten zücken, wir können nicht quasi mitreden. Also er leitet die anderen Bereiche und ich wirklich das, was Redaktion ist, wo unabhängig ist, auch vom kommerziellen
Bereich. Und dort hast du etwa 20 Leute in dem Fall?
30.
30 Leute. Ja. Und der Beratungsteil ist der wie gross?
Der ist auch 30 Leute.
Ja. Können wir dann die Anfragen von der Beratung, das ist ja eigentlich das tägliche Leben denn tatsächlich, oder? Die sind ja fast ein bisschen in einem Elfenbeinturm dort hinten, oder, bei der Redaktion. Schieben die nachher das über und sagen, los, jetzt hat man heute 5 angerufen. Das genau. Scheint das Problem zu sein.
Genau. Ja, ganz genau so läuft es. Also wir haben zum Beispiel zu Obligo, also zu der Firma, die im Hintergrund steht, oder zusammenarbeiten mit Website-Betreibern, die so Porno-Websites anbieten, wo die Leute nachher Rechnungen bekommen, wo sie gar kein Abo abgeschlossen haben. Dort haben wir einfach zum Beispiel 700 Beratungsfälle gehabt, oder über mehrere Jahre hinweg, wo wir gemerkt haben, hey, da müssen wir dahinter, da müssen wir recherchieren. Oder wir merken halt sehr schnell, wenn irgendwie ein Betrügertrick wieder unterwegs ist. Dann haben wir auch Warnlisten, wo wir sehr schnell via Push-Meldung den Leuten über die App quasi sie warnen und sagen, aufpassen, da ist ein neuer Betrügertrick unterwegs. Was wichtig ist zwischen Beratung und Redaktion ist, dass dort wirklich auch ein Firewall vom Datenschutz her ist. Oder? Also wir erfahren eigentlich die Namen nicht. Wir sehen einfach Fallschilderungen. Also Firmen nehmen natürlich den schon, aber die Namen von denen, die beratet werden, oder? Das ist quasi
wie...
Wie
geht denn das? Du musst ja mit dem einen oder anderen Kontakt aufnehmen.
Genau.
Also, fragt den Berater, läutet ihn an und sagt, lass mal, wir möchten den Fall gerne unseren Journalisten weitergeben, dürfen die mit dir Kontakt aufnehmen?
Ganz genau. Entweder passiert das schon am Telefon, am Beratungstelefon selber, wo der Berater merkt, ui, das ist eine spannende Geschichte, das wäre spannend für die Redaktion, und dann fragt er dort schon. Oder er fragt nachträglich, wenn wir merken, das ist eine Geschichte, dann möchten wir gerne mit Leuten reden, die sich an uns gewendet haben. Und wir haben ein Speaker-Telefon. Also an der Redaktion direkt kann man anrufen. Wir haben zwischen 10 und 30 Leute pro Tag, die uns anrufen und sagen und Missstände melden. Und wir haben eine Whistleblower-Plattform, sichermelden.ch, wo mit der besten Technologie von heute eigentlich anonym gemeldet werden kann, wenn Missstände da sind.
Brauche ich denn eigentlich gar keine Rechtsschutzversicherung mehr? Ich rufe am Beobachter an und dann habe ich eigentlich meine Rechtsschutzversicherung.
Genau. Das ist so. Und wir haben auch Zusammenarbeit mit Coop Rechtsschutz, wo wir eine einfache Rechtsschutzversicherung, Coop Assistance, also Beobachterassistance heisst das, können anbieten, wo für einen kleinen Aufpreis hast du eigentlich die wichtigste Alterungsfälle, 80% der rechtlichen Händel hast abdeckt, oder du kannst sogar noch eine echte Rechtsschutzversicherung daneben mit abschliessen, mit dem Beobachter.
Wie ist das? Also, Coop, sagst du, die haben Coop Rechtsschutz. Ich nehme an, Coop hat ja nicht einen eigenen Rechtsschutz. Coop hat wahrscheinlich einfach den Namen wiedergegeben, wie Coop Tankstellen oder
genau,
so. Oder?
Das ist unabhängig von Coop.
Ja. Aber es heisst Coop, das Coop Logenstrafe.
Coop Rechtsschutz,
nicht. Beim Zahlen kann ich die Supercard geben.
Nein, die sind unabhängig von Coop.
Ja, aber bei der Coop Tankstelle kann ich auch die Supercard abgeben.
Ja, aber ich glaube, das ist... Also ich
meine, da kommt mir ein Prozent, oder? Ein Rappen oder
so. Aber es ist völlig eine unabhängige Versicherung und Unternehmen.
Genau, ja. Aber das sind ja ein bisschen, wenn wir sagen, prägt. Also Mobiliar hat ja vielleicht auch eine Rechtsschutzversicherung und Helvetia hat das vielleicht auch und Paloas hat das vielleicht auch und wer auch immer. Mhm. Also das sind ja ein bisschen prägt, dass sie sagen, ja, du kannst über uns auch eine Rechtsschutzversicherung machen, aber das wäre dann Coop.
Wie meinst du, prägt?
Ja, singulär. Also, du lässt den Markt gar nicht laufen, oder?
Ja, das ist ein Kooperationspartner, wo wir einfach wissen, der ist gut und der hat auch in allen Ratings eigentlich sehr gute...
Hat er den schon mal untersucht, mit dem Beobachter, eure eigene Rechtsschutzversicherung?
Also ich weiss, dass ich mal... Was habe ich denn so mal gemacht? Ich habe... private Invalidenversicherungen oder Haftpflichtversicherungen, also private Versicherungen mal created und dort war Coop Rechtsschutz auch dabei gewesen. Also da war Paloas dabei gewesen und so weiter. Da haben wir eine Umfrage gemacht bei Schadenanwälten, wie gut, wie kulant, dass Versicherungen eigentlich zusammenarbeiten, wo dass sie bocken, habe ich gemacht und dort war Coop Rechtsschutz genau gleich dabei gewesen wie Paloas und wie Mobiliar. Und
was so ist das Haupteinkommen, das der Beobachter hat? Also, wir haben das vorher im Interview ganz kurz gerechnet miteinander. Mhm. Also, es kostet etwa 200 Franken ein Abi ungefähr.
Also
knapp,
189.
Oder? Entschuldigung.
Ein Print-Abo und ein Digital.
Weißt du, zum Rechnen ist es einfach einfacher mit 200 Franken. Oder?
Aber und, nur, dass die Hörer und Hörerinnen den genauen Betrag wissen.
Und dafür tue ich ein bisschen abrunden nachher bei den Abis. Also, die haben, glaube ich, 115.000 Abis. Mhm. Und ich tue jetzt auf 100.000 ab. Und dann, wenn wir richtig rechnen, sind das etwa 20 Millionen.
Genau.
Ja. Ist nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht.
Und aber ist inklusive, das ist ohne Beratung. Und meine Beratung bringt auch noch Geld.
Nein, Beratung hat, also, bringt wirklich wenig Geld. Weil Beratung ist, die wird eigentlich mitfinanziert mit dem Abo. Also die hat kein eigenes Monetarisierungsmodell.
Wie weit ist denn meine Rechtsschutzversicherung effektiv? Wenn ich jetzt ein Abo, ich muss ein Abo haben, oder, damit ich den Rechtsschutz bei euch darf brauchen. Ich muss ein Abo haben. Wenn ich kein Abo, ich kann nicht einfach einen Beobachter anrufen und sagen,
doch,
ich würde gerne etwas wissen.
Doch, klar.
Ohne, dass ich ein Abo habe.
Nein, mit Abo. Aber du, also, es gibt ein Grundabo. Dort hast du das Heft oder den digitalen Zugang zu all unseren Texten. Plus die Beratung von den 30 Beraterinnen und Beratern. That's it. Das kostet 189 Print, 130 digital. Jetzt, wenn du eine Assistance willst, das heisst, du hast auch noch einen Teil von Rechtsschutzversicherung dahinter, also dass auch gewisse Verfahrensschritte, gewisse gerichtliche Händel, gewisse Anwaltskosten, also wir können ja nicht alles lösen. Wir sind auch eine Triage-Stelle. Also wir können etwa 80% der Fragen lösen. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo du weiterleiten musst. Oder du sagst, du brauchst einen Anwalt oder du brauchst, und der kostet es mehr. Und dort hast du bei der Assistance bis 5'000 Franken gedeckt. Und wenn dir das zu wenig ist, dann hast du eine Rechtsschutzversicherung. Und das kostet aber, das Abo kostet nachher mehr als 189, sondern es kostet irgendwie 226, glaube ich, mit Assistance und noch ein bisschen höher mit der Co-Rechtsschutz.
Ist das wie eine Art Hausarztmodell? Muss immer zuerst am Beobachter anrufen, wenn ich etwas will? Oder wenn ich nachher so eine Versicherung habe, kann ich auch direkt gehen?
Du kannst ja direkt gehen. Die haben eigentlich auch nachher ein Beraterteam.
Bei mir am Mikrofon der Dominik Strebel, Jahrgang 1966, Chefredakteur vom Beobachter.
Wieso ist der Jahrgang so wichtig?
Ja, das ist einfach wichtig, dass die Leute, weißt du, es schauen nicht alle bei YouTube zu, oder? Dass sie sich so vorstellen können, wie alt ist echt jemand?
Das sehe ich ja, oder? Mit all meinen.
Ja, aber nur auf YouTube. Viele hören die eben nur.
Aha, okay, gut.
Genau. Und das ist ja so, dass die nachher positiv überrascht sind, oder? Die, wenn sie dich sehen, sehen. Ja, dann sage ich, hey, das ist aber super, oder? Er ist mega gut zu Weg. Dominik, dein Vater war Chefarzt. Mhm. Das heisst, du bist in einem Haus aufgewachsen, wo Geld wahrscheinlich keine Rolle gespielt hat. Woher kommt denn dein Engagement eigentlich, dass du dich plötzlich von Leuten einsetzen, die genau das Problem eigentlich haben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich früh gemerkt habe, Geld allein macht nicht glücklich.
Ist das bei dir daheim so gesehen? Bist du nicht ganz glücklich gesehen?
Ja.
Ist das so, tatsächlich?
Ja, ich habe wirklich, ich habe gemerkt, ich brauche einen Sinn. Ich muss mich für irgendetwas einsetzen können. Und einfach nur, dass ich genug Geld habe, um mein Leben fristen und nicht Geld zu sorgen habe, das ist mein Leben nicht ausgefüllt. Oder? Ich glaube, es hat viel damit zu tun gehabt, dass ich schon als Jugendlicher, als Kind, gemerkt, nicht unbedingt Geld zu sorgen habe erlebt von meinen Eltern, sondern früher musste ich sagen, hey, und was denn sonst noch? Für was setze ich mich mit meinem Leben?
Hast du dich auch kritisch auseinandergesetzt mit deinem Vater selber? Er hat gesagt, hey, du bist ja nie daheim, du schaffst ja nur.
Ja.
Und wenn du heimkommst, dann bist du noch mürrisch noch dazu. Oder du musst schlafen.
Hast du Migräne? Ja. Die ersten zwei Wochen von dreiwöchigen Ferien ist ja der irgendwie im Dunkeln gelegen und hat Migräne gehabt. Also ich habe mich schon auseinandergesetzt mit dem und ich habe mir gesagt, also eigentlich habe ich mir ein paar Grundsätze gesetzt, weil ich meinem Vater so gesehen arbeite. Also er hat 70 bis 80 Stunden gearbeitet. Oder morgen um 2 Uhr irgendeinen Unfall zwischen Wollen und Muri, einen Töpfunfall, dann musste er müssen gehen und dann zusammenflicken. Oder? Und das habe ich ja als Kind nachher mitbekommen, dass er wenig rum war oder am Wochenende plötzlich verschwunden ist, weil er eben hat müssen gehen helfen. Oder? Also einerseits hat es mich aufgeladen, weil ich gemerkt habe, so leidenschaftlich wie der seinen Beruf lebt, möchte ich meinen Beruf auch leben können. Ja, das war das eine. Und das andere war, dass ich mir gesagt habe, ich schaffe nie 100%.
Das ist auch jetzt noch der Fall.
Nein.
Du schaffst 100%. 200%.
Das ist eigentlich der grosse Entscheid. Also ich bin auch angefragt worden, ob ich den Job will, den ich jetzt habe, als Chefredakteur. Ich habe mich nicht beworben. Und das ist für mich wirklich einer der wichtigsten Punkte war, hey, ich habe mich entschieden, ich schaffe nie 100%, weil ich weiss, wie das rauskommt. Zum Glück waren meine Kinder dann schon 16 und 19, als ich den Entscheid zu fällen hatte. Das war wichtig. Und ich habe zuerst gesagt, ja, ich komme, aber ich werde 80% arbeiten. Und dann hat der damalige CEO mir gesagt, schau, das ist eine One-in-a-Lifetime-Chance.
Also das CEO Ringier?
Ringier Axel Springer Schweiz.
Ist noch gesehen, ja? Genau, und heute ist es nur noch Ringier, oder?
Jetzt ist es nur noch Ringier. Und der hat mir gesagt, schau, hey, take it or leave it, it's One-in-a-Lifetime-Chance. Und ich habe mir dann nachher gesagt, ja gut, 80%, wahrscheinlich würde ich mir auch in die Tasche lügen, weil wenn du die Verantwortung übernimmst, das erlebst du wahrscheinlich auch, hast du nicht mehr Prozentzahlen, dann machst
du, ja genau, also
wirst
du nur 80%.
Er ist eigentlich
doof gewesen, oder? Er hätte dich zu 80% anstellen sollen, hätte nur 80% vom Lohn müssen zahlen und du hättest gleich 130% geschafft, oder?
Genau.
Also, da sieht man, Ringier ist nicht immer so wahnsinnig intelligent, wie sie reagieren.
Ringier, Axel Springer, Schweizer, das
ist toll. Du, hörst, wenn wir gerade bei Ringier sind, also du gehörst eigentlich in ein Konglomerat rein, dort haben wir ja noch die Bilanz, haben wir noch, die Handelszeitung haben wir dort, unter anderem haben wir den Beobachter. Und dann scheint es auch, der Blick gehört ja auch noch dazu. Wie stark wirst du eigentlich in Ruhe gelassen? Oder hast du eigentlich jeden Morgen Frau Heingartner im Büro, die sagt, heute wird es so und so gemacht?
Das ist total eine falsche Vorstellung, die man hat. Also ich werde wirklich...
Das ist eine Frage, das ist keine Vorstellung.
Ja, aber das ist ja generiert auf einem Vorurteil, würde ich jetzt mal dir vorwerfen. Nein, ich werde zu 100% wirklich in Ruhe gelassen. Also meine redaktionellen Entscheidungen, die sind total unabhängig. Da kommt, also erstens mal, man schickt mir kein Thema, das ich darüber schreiben soll. Oder, ja. Und wenn ein Inserent motzt, bekomme ich das mit über. Ganz klar. Oder? Wenn man kritisch schreibt, das machen wir ja immer wieder mal, auch über Unternehmen, dann bekomme ich ja das mit über. Entweder direkt durch einen Anwalt, der sich meldet, oder halt auch durch die Inserateabteilung, die dann halt sagt, du, der Inserent, der will nicht mehr. Und dann sage ich, ja, tut mir leid, aber... Ich schreibe für meine Leserinnen
wir
und Leser
dran,
nicht
trotzdem.
Für meine Inserenten und Inserentinnen.
Also das ist wirklich ganz heikel. Oder? Ich meine, wir wissen ja, dass all die Print-Journalisten abhängig sind doch eben von den Geldern, die fliessen. Mhm. Und man weiss, mehr muss nicht mehr leiden und dann müssen wir abbauen. Ich habe das bei einem Kollegen von dir, das ist die Handelszeitung. Mhm. Er hat mir gesagt, also dass bei ihm ist abgebaut worden. Oder? Er hat von wenigen Leuten auf noch weniger Leute müssen gehen. Mhm. Und er hat das schon empfunden, schon massiv. Also insofern denke ich, das hat schon noch Hand und Fuß, wenn so ein Inserent von da von motzen.
Nein. Und ich finde es super, wie die Situation im Moment ist. 88% von unseren Einnahmen kommen von den Leserinnen und Lesern. Irgendwie verdrückte 10% kommen von Inserenten und Inserentinnen. Also, obwohl, die sind natürlich noch sehr willkommen. Aber ich weiss ganz genau, für wen das ich schreibe. Oder? Und das ist mir viel lieber, eben wie vorhin gesagt, für die Leser und Leserinnen zu schreiben und ein wirklich glaubwürdiges, gutes Produkt zu machen, als für Inserentinnen. Also das ist nicht mehr, so ein entscheidendes Bein. Oder? Also vor 20 Jahren, als ich das erste Mal zum Beobachter bekam, war das Verhältnis noch 40-60. Gewesen, oder? Und dadurch, dass alle ins Rat zu Facebook, Google und Co. abgewandert sind und nicht mehr eigentlich bei unseren Schweizer, heimischen Schweizer Medien sind, die eigentlich Glaubwürdigkeit wirklich als Umfeld noch bieten würden, dadurch ist ein positiver Nebeneffekt, dass ich mich eigentlich viel stärker durch die Leser und die Leserinnen finanziere, als durch die Inserenten.
Aus dieser Sicht, Geld, das immer weniger wird für Journalismus, die Frage, gibt es den Beobachter in 5 oder in 10 Jahren noch?
Ja.
Und warum gibt es denn noch?
Also zum einen, weil uns die Leser und die Leserinnen relativ treu bleiben. Also wir sehen das Abflachen vom Rückgang der Print-Abos. Also dass die Leute wieder Print und das Magazin schätzen. Weil das ist abgeschlossen, das ist mal fertig im Unterschied zu irgendeiner App oder Home-Auftritt, wo man immer weiter scrollt und wo man nie genau weiss, was ist jetzt wieder das Oberste und das Hinterste. Also wenn man den Beobachter durchgelesen hat, dann weiss man mal, jetzt habe ich das Paket, habe ich gesehen und so und genossen. Und das fangen die Leute stärker an verschätzen, Print. Und zum anderen sind wir im digitalen Bereich in einem Wachstum von rund 20% Digital-Abos, die zunehmen pro Jahr.
Also du siehst tatsächlich einen positiven Knick jetzt eigentlich, dass die Leute wieder den Basisjournalismus anfangen schätzen und sich auch die Zeit nehmen, also in Sessel gehen und den Beobachter vornehmen.
Ich stelle mir es so vor, oder? Also was ich ja nur gesehen habe, ist, dass wir Print-Abos weniger Rückgang haben als noch vor 2 Jahren. Das flacht ab.
Das ist dir zu verdanken, oder? Du bist als Chefredakteur neu dazugekommen und bist noch zum Chefredakteur des Jahres gewählt worden. Also damit muss man die Sache natürlich lesen. Dominik, du bist auch Gerichtsberichterstatter gewesen, oder? Mhm. Und das hast du gemacht für die Republik.
Und natürlich für SRF, dann als Bundesgerichtskorrespondent.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Nehmen wir jetzt gerade das Bundesgericht. Also das ist ja äußerst spannend. Das Bundesgericht ist ja für uns Bürger weit weg. Aber wir wissen, wenn die etwas entscheiden, dann hat das Hand und Fuß. Dann müssen wir effektiv dann endgültig folgen. Mhm. Darfst du als Berichterstatter für das Bundesgericht hineinsitzen und zuhören, mhm, wenn die miteinander diskutieren?
Ich glaube, das wissen die Leute in der Schweiz zu wenig. Das darf jeder.
Oder müssen Sie irgendwann ein Fußballstadion mieten oder so?
Nein. Also, das sind wenige Leute, die auf Lausanne gehen und zuschauen. Aber es hat jedes Recht, jede Gerichtsverhandlung in der Schweiz zu besuchen. Das steht in der Verfassung, in Artikel 30 Absatz 3. Gerichtsverhandlungen sind öffentlich.
Und das hast du auch gemacht?
Das habe ich auch gemacht.
Aber du hast dich schon ausgesucht, was willst du und was willst du nicht. Oder? Also, bist du nicht einfach permanent ja, morgen früh bis oben spät in diesen Verhandlungen drin gewesen?
Also, ich schätze mal, wie viele Urteile, wie viele Gerichtsverhandlungen sind überhaupt öffentlich von dem, was das Bundesgericht entscheidet?
Du hast jetzt gerade gesagt, alles ist öffentlich.
Woher? Ja, die Verhandlungen, die öffentlich sind, die sind öffentlich.
Ja, also mir ist schon klar, dass die öffentlich sind, öffentlich sind.
Nein, nein. Aber jeder, der will, wenn es eine öffentliche Verhandlung gibt, kann reinsitzen. Das ist der Punkt.
Also es gibt also auch geschlossene Verhandlungen in dem Fall?
Nein, es gibt Entscheide über Aktenzirkulation.
Also ich habe keine Ahnung, was ich schätzen muss.
Aktenzirkulation ist, wenn einfach die Akten umgereicht werden unter den Richtern und wenn die einer Meinung sind, dann gibt es keine öffentliche Verhandlung. Öffentliche Verhandlungen gibt es, wenn sie zerstritten sind, wenn es eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung ist. Es gibt einfach so einen Katalog, wo sie öffentlich verhandeln. Aber wenn du jetzt mal schätzt...
Ja, sag jetzt du, also ich habe keine Ahnung, oder?
Also es sind etwa 0, unter 1%.
Wo öffentlich ist?
Wo öffentlich sind.
Und eben, also,
99% oder so sind Aktenzirkulation, sind nicht öffentlich. Und da kann ich auch nicht schauen. Da bekomme ich irgendwie bekommen Bundesgerichtskorrespondenten und Korrespondentinnen bekommen nachher das Urteil, schriftlich ein Urteil einfach zugestellt. Und können das durchlesen und dann müssen sie entscheiden, ist das veröffentlicht, ist das relevant, müssen das die Leute wissen und wie fassen sie es zusammen.
Aber wenn du jetzt Korrespondent bist, hast du nur geschrieben über die, die öffentlich waren? Oder nein. Hast du auch zum Teil Urteile, die dann einfach gefällt worden sind, die dir schriftlich vorgelegt sind, hast du die nachher analysiert und darüber geschrieben?
Genau.
Was hast du mehr gemacht?
Wie meinst du, was mehr?
Ja, ist ja nur 1% öffentlich. Also wahrscheinlich hast du mehr
auf Zirkulationsbereich. Schriftliche Urteile bekommen. Das hast du damals, das ist irgendwie 19, was ist es, 94 bis 97 so grob, dann habe ich das in der Post gehabt, oder, im Urteil. Und ich habe runter können, und da sind noch alle, also summarisch entscheiden, also die entscheiden, wo sie gar nicht eintreten oder wo gar nicht gross begründet werden, die sind dann aufgelegen so. Das sind so Kästchen gewesen, wo man können durchschauen konnte, und jeden Tag hat nachher ein Kästchen gehabt.
Also hast du in Lausanne gewohnt denn?
Nein, ich habe in Bern gewohnt.
Das Bundesgericht ist ja nicht nur in Lausanne, oder? Wir haben ja auch noch das Versicherungsgericht, zum Beispiel Luzern. Mhm. Also es ist ja an verschiedenen Orten. Ist das, wo du Korrespondent warst, auch schon so gewesen?
Ja.
Das ist aber wahrscheinlich luzernisch nicht so spannend, oder? Also Versicherungsgerichtsfälle sind nicht so wahnsinnig beobachterlike,
sind,
oder?
Doch, sehr beobachterlike, das hingegen nicht. Also Sozialversicherungsrecht, also AV, IV, UVG, also die ganzen Versicherungen, das sind wichtige Beratungsbereiche bei uns. Aber es ist unglaublich schwierig, die Entscheidung, es ist eine sehr komplexe, juristisch sehr komplexe Materie, es ist sehr schwierig, das nachher auch zu erklären, oder? Im Radio, ich hatte 1 Minute 10 gehabt für ein Urteil. 1 Minute 10.
Das ist das Schöne bei Aktivradio, oder?
Ja,
das jetzt hast du mal eine Stunde. Stell dir das mal vor, oder?
Ja, das ist also, ich komme gerne wieder.
Das ist phänomenal. Ne? du bist eben auch als Ausbildner eben tätig gewesen, oder bist du es immer noch? Mhm. Hast du die Matz weitergemacht?
Wie meinst
du? Also bist du immer noch als Lehrer tätig bei der Matz?
Ja, ich unterrichte noch vertiefte Recherchen.
Das heisst, dass die Leute wird gelehrt, nicht nur einfach lesen und abschreiben und nachher publizieren, sondern effektiv mal herhocken und auch mal das Telefon in die Finger nehmen.
Ja, nicht nur das, sondern ich unterscheide so zwischen reaktiver Recherche und aktiver Recherche. Und reaktiv, das meint, das ist der Newsdesker, und das ist auch eine wichtige Arbeit. Der bekommt über den Ticker oder so, sieht einfach irgendwelche Medienmitteilungen oder News, und er muss eigentlich checken, stimmt das, was da ist. Also er muss eigentlich eine Verifikation machen, eine zweite Quelle suchen, und dann schreibt er etwas zusammen. Aber, oder da gibt es vielleicht noch, dass er das Telefon in die Hand nimmt und nachher noch mit einem Politiker redet und sagt, ja, wenn das jetzt so ist, was sind die Folgen, oder? Also so ein bisschen Konsequenzen mit einschaffen. Aber das, was ich unterrichte, ist eigentlich, wenn man Anhaltspunkte hat, dass irgendwo ein Hund begraben ist, wo man nachher also aktiv muss graben, aktiv muss suchen, um etwas herauszufinden und verifizieren. Wie macht man das?
Ist denn das, bevor im Prinzip etwas rauchbar worden ist, draussen? Also eigentlich merkt ihr, okay, da brodelt irgendetwas, und da gehen wir jetzt investigativ dahinter.
Ja, also häufig hast du natürlich Anhaltspunkte von Whistleblower, also du hast geleakte Informationen, du hast Hinweise von guten Informanten, Informantinnen, aber du musst nachher das erstens hart machen, oder? Die Informanten haben häufig auch noch Eigeninteressen, die wollen das Zeug leaken wegen irgendetwas. Dann musst du eigentlich schauen, was stimmt denn wirklich und was ist das Eigeninteresse. Also die ganze Geschichte, und nachher musst du Dokumente suchen, wo das erhärtet, du musst Konsequenzen dir überlegen, du musst, also das ist sehr viel Arbeit nachher, also eben Öffentlichkeitsgesetz zum Beispiel, du musst selber Dokumente rausverlangen. Das, was du erzählt hast, oder, zu der ganzen Energie, also Pricing bei Energiebetrieben, oder? Du hast ein gutes Sachwissen in einem Bereich. Und aus dem Sachwissen heraus beobachtest du die Welt, und dann kommst du auf eine gewisse These, dass du wie sagst, hey, da klemmt etwas, da tun sie mir etwas verheimlichen, da stimmt etwas nicht, da muss man genau hinschauen. Und nachher, genau dem fängt die aktive Recherche an, dann weißt du, jetzt brauche ich Quellen, jetzt brauche ich die Dokumente, die sollen mir gefälligst die Abrechnungen geben. Oder? Und genau das unterrichte ich eigentlich, wenn man aus seinem Wissen heraus weiss, da liegt vielleicht ein Hund begraben, wie kannst du das hart machen? Wie kannst du nachher...
Wie siehst du jetzt das Investigativ in der Sache und das Investigativ über eine Person? Ich will schnell einen Fall bringen, wo das Schweizer Fernsehen gemacht hat, also SRF Investigativ oder wie die genau heissen. Mhm. Da geht es um Lederach. Kannst du dich erinnern? Mhm. Also Lederach ist eine grosse Jockey-Firma im Kanton Glarus. Ist, glaube ich, der grösste Arbeitgeber im Kanton Glarus. Und die SRF-Investigativ-Leute haben das schon mal probiert, vor ein paar Jahren. Mhm. Und irgendwie hat das niemand so wirklich interessiert. Und dann ist sie in die Schublade. Und dann später haben sie die Schublade wieder aufgemacht und haben gesagt, das mal machen wir es nicht mehr allein, sondern jetzt nehmen wir noch den Blick und so weiter und alle dazu. Jetzt machen wir es gerade mal richtig. Oder? Und man ist voller Hahn auf den Vater Lederach gegangen, der vom jetzigen Geschäftsführer Lederach. Und es war eine relativ bösartige Geschichte. Oder? egal was er gemacht hat oder nicht gemacht hat, es war ja um eine Schule, gewesen, die er hatte, und man hat dort irgendwie Kinder züchtigt oder so.
Schlagen.
Aufs Viertel gehauen, genau. Mhm. Und, aber eigentlich hat man es so weit getrieben, dass man vor einen Schokoladen ist gegangen und mehr oder weniger eine Person gefragt hat, könnt ihr da überhaupt noch einkaufen? Ich tue jetzt ein bisschen überspitzt, darstellen. Mhm. Und das ist einfach brutal gewesen, oder? Dort hat man eigentlich, ich sage jetzt, glaube ich, etwa 1700 Mitarbeiter direkt getroffen im Kanton Glarus mit einem Vater von einem CEO, der gar nicht mehr operativ ist. Mhm. Also man hat eigentlich die Leute mitgezogen. Wie siehst du so einen Fall?
Also eben, ich kenne die Details nicht aus erster Hand. Also ich habe das auch nur als Medienkonsument mitverfolgt. Was ich weiss, ist, dass die Schilderung, die du gemacht hast, stimmt nicht ganz genau. Oder dass man das erste Mal versucht hat. Man hat Leute gehabt, man hat ehemalige Schüler und Schülerinnen gehabt, die darüber berichtet haben. Und dann hat eben die Lind-Zeitung das erste Mal darüber geschrieben. SRF ist erst später dazu gekommen. Und dann hat es einen Untersuchungsbericht gegeben. Also es hat eine Untersuchung gegeben, wo gewisse Vorwürfe verhärtet hat, wo gestützt auf dem Untersuchungsbericht nachher einzelne Betroffene gesagt haben, so, jetzt soll das öffentlich werden und jetzt stehe ich auch hin. Oder bei der Recherche ist es häufig so, wenn die Leute anonym bleiben, hat es viel weniger Kraft. Oder? Und dann haben sie gesagt, ich stehe jetzt auch hin und dann ist SRF 3. Oder? Und dann hat das Ganze auch die Wirkung entfaltet, die es hat. Aber es ist nicht einfach so, dass sie wieder eine Schublade aufgemacht haben und sie haben die ganze Sache nochmal aufgewertet.
Aber auf jeden Fall ist Jockey ist zur Diskussion geworden.
Genau.
Und das ist mega riskant.
Bei der Sippenhaft, das, was du ansprichst, oder, wo ich wirklich differenzieren würde, ist, dass man die Vorwürfe dort behaltet, wo man den Vorwurf kann hart machen kann.
Also man kommt nicht auf einen Paradeplatz, oder wo so eine Jockey-Bude ist, und also, nimmt den Film.
Ich kann nur Kamera sagen, ich als Chefredakteur hätte jetzt das nicht so gemacht.
Genau. Ich mache mich auch an eine alte Situation erinnern, Hollenweger, ich weiß nicht, ob ich mich erinnere. Mhm. Banker, oder? Mhm. Den hat man fix und fertig gemacht. Mhm. Total, also über Monate, Jahre hinweg, ist er ganz schlecht angekommen. Zuletzt ist herausgekommen, dass eigentlich überhaupt nichts gestimmt hat, dass irgendein Drogenbaron bei der Bundesstaatsanwaltschaft irgendwelche Mist rausgelassen hat und man den hofiert hat, sogar im Hotel hat wohnen und alles drum und dran. Also eine totale Katastrophe, und dann hat sein ganzes Imperium verloren, hat seine Bank verloren, hat die Familie verloren, hat eigentlich alles verloren, ist nachher bis vor Bundesgericht gegangen, und das Bundesgericht hat nachher gesagt, eigentlich bist ja du gar nicht geschädigt, sondern deine Firma ist geschädigt, aber die gibt es ja gar nicht mehr. Also gibt es eigentlich gar nichts, also du kannst auch gar nichts über. Also der ist nicht entschädigt worden und gar nichts. Und ich habe einfach ein riesen Problem, wenn Journalisten auf Kosten von einer Einzelperson immer wieder eins draufhauen, oder? Der frechste Immobilienbesitzer der Schweiz oder solche Sachen. Oder? Aber das passiert ja eigentlich unter dem Dach, auch unter anderem bei Ringier. Sicher war es damals der Blick gewesen. Ich glaube, der Blick hat sich ein bisschen zurückgenommen, von meinem Gefühl her ein bisschen.
Es ist ein Konzept, ja.
Es ist ein bisschen besser geworden. Was. Es wird auch wieder ein bisschen mehr recherchiert und ein bisschen anständiger recherchiert. Mhm. Aber es ist doch in deinem Umfeld, in deinem Verlag, innen, oder? Ist das ein Problem?
Also was heisst das? Ist
es ein Problem?
Also,
du hast eine andere Zeitung, eine andere Zeitschrift in deinem Umfeld, innen, wo du dich vielleicht durchaufregen musst aufregen und sagen, das geht ja gar nicht.
Eben, ich würde sagen, ich muss mich in den letzten, ich bin jetzt 4,5 Jahre dort, aber in diesen 4,5 Jahren habe ich mich also selten wirklich müssen in dem Sinn aufregen, es geht jetzt gar nicht. Ich glaube, da muss man schon noch ein bisschen unterscheiden, den Blick von früher und den Blick von heute. Also, der Blick hat jetzt auch immer wieder im politischen Bereich, in verschiedenen Bereichen primär. Also der schafft recht gut. Und es ist auch ein Konzept, dass er sagt, hey, wir wollen von dem Schmuddel-Image weg. Oder? Also das Ganze weiterbeschütteln, das Personalisieren, das wollen wir nicht mehr. Er hat dort seine Lektionen gelernt, würde ich sagen. Und darum ist es für mich weniger schlimm. Aber ich habe natürlich ganz eine andere Ausrichtung. Der Beobachter, der schaut eben darauf, dass er auch strukturelle Probleme adressieren kann, dass es nicht nur um Person geht. Und dort, wo es um Person geht, dass man auch ganz, also meine, medienrechtlich, oder, bis wir einen Namen nennen, braucht es einiges.
Das heisst also effektiv, die haben das eigentlich im Griff. Also, die lassen sich nicht beeinflussen, sei es vom Verlag, sei es von den anderen Kollegen, die vielleicht irgendeinen Primär bringen, wo Beobachter-like könnte sein. Oder? Es kann ja sein, dass der Blick irgendetwas bringt und sagt, oh, das hätten wir eigentlich auch sollen merken oder ja, bringen. Klar, oder ja. So, oder? Ja. Aber dann lassen sie das halt geschehen und dann ist das halt so. Und ihr habt einen anderen Anspruch.
Ja, und wir haben eine redaktionelle Hoheit. Also wir sind eine unabhängige Redaktion, die unsere Themen setzt, wo die Art von Journalismus macht, die uns überzeugt. Und das ist anders, ist eine andere Marke als der Blick. Hat eine andere Ausrichtung, oder?
Der Blick hat ja die ganze Corona-Links-Problematik hat er ja, gefüttert, hat damals mit dem Bundesrat Berset. Und sein Mann, der für die ganze Kommunikation zuständig ist, der Herr Launer, ist der Beobachter dort auch aktiv geworden? Oder haben Sie mich dort völlig daraus gehalten?
Ja. Also, ja, erstens, ein grosser Teil war vor meiner Zeit und ich bin im 21. gekommen. Also, da habe ich rein nichts davon mitbekommen und bin gar nicht beteiligt gewesen, also in keiner Art und Weise.
Was bist du eigentlich, mehr Journalist oder mehr Jurist?
Ich bin mehr Journalist unterdessen.
Das heisst also, wenn jetzt eine grosse Anwaltskanzlei kommt und sagt, lieber Dominik Strebel, du kannst Partner werden bei Homburger oder so, dann würdest du sagen, es gefällt mir eigentlich sehr gut beim Beobachter. Ich bin Journalist mittlerweile.
Ja, und das bin ich aus Überzeugung. Oder? Ich habe mich das im Laufe von meinem Leben immer wieder gefragt, soll ich noch Anwalt werden? Und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich den ganzen juristischen Diskurs oder die juristische Art von Themen aufarbeiten, ist sehr formell, das hat sehr strenge Regeln. Also nur schon, was du als Beweis kannst ins Recht legen, was überhaupt ein Argument ist in einem juristischen Verfahren. Und mich hat es mehr interessiert, wirklich können ganz anschauen. Das heisst, ich habe viele Richterpersonen zum Beispiel porträtiert, weil mich interessiert hat, was ist das für ein Mensch, der am Schluss die Rechte anwendet und das Urteil produziert. Also ich habe mich immer wieder dagegen entschieden, aus dem Grund, weil es ist spannender, es ist breiter, als die reine Juristerei. Und wenn man mich fragen würde, würde ich noch sagen, ich mache das, was ich kann. Und das wäre im engsten Sinne Medienrecht.
Was hast du für ein Gefühl, wenn du dich mit der Verwaltung auseinandersetzt? Sind die mit offenen Armen dir gegenüber und sagen, jawohl, komm nur, kein Problem, Bundesverwaltung, Kantonsverwaltungen? Oder sind die auch immer wieder mal blockieren?
Ja, klar, blockieren die.
Die blockieren.
Ja, sicher. Und also, meine, nur schon, wenn du öffentlichkeitsgesetz.ch das Portal anschaust, wo ja die ganzen Öffentlichkeitsrechte, die wir ansprechen, die jeder Bürger kann brauchen kann, zum Dokument bekommen, wie die dort blocken, was für Spiele das laufen, was da eingeschwärzt wird, wo hohe Kosten verlangt werden, bis zu 10'000 Franken, so haben sie es früher probiert. Jetzt versuchen sie es auszuhebeln, indem in kleinen Spezialgesetzen Ausnahmen eingesetzt wird, dass es nicht mehr im Öffentlichkeitsgesetz soll unterstehen soll. Bis hin so, dass man wie Schattenprotokoll führt oder nicht mehr alles protokolliert, was eigentlich gesagt wird oder nur noch mündlich und das, was man verschriftlicht im Hinblick darauf, dass es rausverlangt, schreibt. Also ja, ich glaube, da wird auch einiges verheimlicht.
Und das ärgert dich vermutlich zwischendurch.
Ja, sicher.
Ist das etwas, was an der Tagesordnung ist? Also wird mehr verheimlicht eigentlich, dass einfach rauskommt?
Keine Ahnung, oder? Jetzt fragst du mich etwas, wo ich schlichtweg keine Datenbasis habe. Oder? Da wäre ich, wenn ich jetzt hier antworten würde, wäre ich ein schlechter Journalist.
Die NZZ hat ja mal vor kurzem etwas enthüllt, dass es eine kleine Enthüllung war, eine Maturandin, die über Oliver Washington ein Interview geführt hat, einen Film gemacht hat. Er ist Mediensprecher vom Bundesrat Jans. Und der hat nachher ziemlich brutal reagiert.
Der Mediensprecher, oder?
Der Mediensprecher, ja, ganz genau, nicht der Bundesrat Jans. Dass er gesagt hat, nein, wenn ich das gewusst hätte, das, oder? Den hätte ich nicht, oder? Ist das ein Thema, das symptomatisch ist? Also, wir selber im Radio, wir haben die Leute auch manchmal irgendjemand her an und fragen, und dann hätte ich gerne den Herrn Regierungsrat das Telefon, aber dann komme ich nur den Kommunikationsverantwortlichen über. Dann sage ich, lass ich mich eigentlich nicht mit dir reden, ich will gerne mit dem Herrn Regierungsrat reden. Dann sage ich, das wäre noch viel, was hast du für eine Frage? Mhm. Und dann sage ich, ja, nein, eigentlich nicht. Oder? Mhm. Genau. Jetzt, was dort passiert ist, oder, mit dieser Maturandin, die hat sie ja nachher durchgezogen, ist ja veröffentlicht worden, die ganze Geschichte. Bis und mit, was der Oliver Washington E-Mails geschickt hat, zum Teil, sind die öffentlich geworden nachher. Ist das etwas, das oft passiert, dass man im Prinzip einer plaudert etwas und sagt, ja, genau, und so weiter und so fort. Und nachher bereut er es nachher und sagt, oh, ich ziehe alles wieder zurück.
Oft ist vielleicht zu viel gesagt. Aber es kann immer wieder passieren. Und was ich dort den Studenten und Studentinnen und auch meinen Redaktoren und Redaktorinnen immer wieder sagen, ist ganz zentral, ist, was man am Anfang abmacht von einem Gespräch. Oder? Dass man nämlich wirklich sagt, es gilt das gesprochene Wort und korrigiert werden kann eigentlich nur Fehler oder Missverständnisse. Oder? Dass nämlich nicht das passiert, dass jemand etwas sagt und nachher es zurücknimmt. Weil das Sagen und Zurücknehmen, das hat ganz eine perfide Wirkung. Du bist dann nachher Teil von der Omerta. Also du bist Teil vom Schweigekonglomerat. Und dort gibt es auch ganz gute Lokaljournalisten, weil im Lokaljournalismus oder im engen Biotop ist das noch stärkeres Problem, wenn man nachher angewiesen ist auf diese Leute.
Also der Journalist weiss etwas, aber darf es nicht rauslassen.
Genau, oder? Und dann bist du Teil des Game. Und darum ist es ganz wichtig, es gibt sehr gute Lokaljournalisten, die sagen, bei mir gibt es kein Off-the-Record. Und wenn du mit mir redest, ist es on the record. Weil wenn du anfängst mit off the record, dann ziehst du mich ins Spiel vom «Wir reden miteinander, aber gell, schreibst du nichts, darfst du nichts schreiben». Oder? Und dann bist du Teil von der Omerta und das darf nicht passieren. Und darum ist es wichtig, dass man den Grundsatz hat, «Hey, mit mir ist on the record», so wie jetzt hier, live gesprochen. Und wir machen ja quasi wie inszeniert on the record. Und zum Zweiten, das habe ich jetzt gerade vergessen.
Also eigentlich sagst du, wenn du mit jemandem redest, auch mit einem, sei es ein Whistleblower oder so, dann tust du zwar seinen Namen nicht nennen, aber was er dir erzählt, das weißt du jetzt und das bringst du auch.
Ja. Also ich meine, klar, ich prüfe es auf Relevanz, ich prüfe es mit einer zweiten Quelle gegenprüfen, ich lasse mich nicht instrumentalisieren. Also ja.
Also, ist das auch schon passiert?
Ich bringe aus
was. Ist das schon passiert? Hat man dir schon mal Geld angeboten oder so? Ist das schon mal so Zeugs
nein,
passiert?
Das ist nicht so, wie es läuft.
Aber ja. Könnt ihr euch vorstellen, oder?
Nein, Geld nicht. Geld nicht, das ist mehr so ein bisschen, dass man
merkt... Ferien in Marokko oder so, auch nicht?
Nein, das nicht. Was vielleicht mal war, ist irgendwie das Dreh, bis Resistance Journalisten hat ein Gratis-Wochenende angeboten.
Und was machst du denn?
Musst
du
Nein sagen.
Okay.
Weißt du, weil wenn es über eine Flasche Wein ausgeht, das ist eigentlich so ein bisschen die Regel, wenn es über eine Flasche Wein ausgeht, vielleicht kannst du sagen, ja, das macht mir nichts, weil ich kann dann schon noch unabhängig, wenn es dir mal über die Reka geht und so. Und das stimmt eben nicht. Weil es entsteht irgendwie eine Verpflichtung, die dich dann vielleicht unter Umständen am Schluss noch hemmt, wirklich das Thema aufzugreifen, reinzugehen. Es ist ja nicht nur so, dass... Oder wenn ich eine Recherche in die Hand nehme, oder ob ich sie nicht in die Hand nehme, das hat mit der Aufwandertragseinschätzung zu tun. Und ich habe viele Recherchen, die ich machen kann. Und der entscheidende Punkt, ob ich jetzt reingehe oder nicht, dort habe ich das Gefühl, hat es Auswirkungen. Wenn ich dann plötzlich sage, ja gut, aber dann müsste ich dann da und so. Und ja, mache ich jetzt lieber nicht, dann habe ich den Fall, jetzt nehme ich in den Fall. Oder? Also ich würde zweifeln, ob man sich selber genug kann einschätzen kann, wie abhängig das man wird durch solche Geschäfte.
Also ich sehe, wir haben ein hohes Vertrauen in Beobachterinnen. Dort läuft so Zeugs nicht. Dominik, ganz eine andere Frage, und das ist jetzt aktuell. Wir versuchen das Gespräch nicht immer allzu aktuell zu machen, weil sie veralten leider immer. Aber im Zeitalter von Trump veraltet eben alles schon nach 3 Minuten. Aber es geht jetzt nicht um Trump, sondern es geht um einen Eigenmietwert. Ich habe dein Pro und Contra gelesen über einen Eigenmietwert und du bist ja dagegen, dass das abgeschafft wird, der Eigenmietwert. Und du hast eine Argumentationskette, die nicht stimmt. Ist dir das bewusst?
Nein.
Nicht. Darf ich sagen?
Ich bin der Meinung, dass es stimmt.
Also es ist ja, nochmal, es war ja sehr fair gewesen, oder? Es hat ja einer Pro geschrieben und du hast Kontra geschrieben und du hast sogar noch gesagt, jawohl, wir daheim haben ein Haus gehabt und mein Papi hat ein Haus gehabt und so weiter und so fort. Aber ich bin jetzt nur Mieter, also du hast das super deklariert. Und das geht ja nicht. Sondern so, der Kernpunkt von deiner Argumentation ist ja, der Mieter, der muss seine Miete immer zahlen und wenn er etwas, das Geld, die Million für ein Haus anlegt, dann muss er das nachher versteuern, weil es ist Einkommen nachher, oder?
Genau.
Ich glaube, das ist der Kernpunkt,
oder nicht? Vermögensertrag, genau.
Kernpunkt,
ja.
Stimmt's?
Ja, genau.
Genau. So, jetzt kann ich heute natürlich wunderbar investieren, steuerfrei investieren. Also der Kapitalgewinn ist nicht steuerpflichtig, Zinsen sind steuerpflichtig. Genau. Und ich habe das wunderbar. Also ich kann heute ins Internet gehen. Ich gehe bei der UBS auf Kienwest, oder wie die alle heissen. Oder? Und dort habe ich tonnenweise relativ seriöse Derivate, die ich investieren kann, wo früher nur Spezialisten können investieren konnten. Und das ist grossmehrheitlich ist das steuerfrei. So. Und jetzt fällt doch deine Argumentation in sich zusammen. Oder?
Nein. Weil es ging ja nachher darum, es gibt immer technische Weiterentwicklungen, es gibt Weiterentwicklungen vom Markt, wo der Gesetzgeber noch nicht einfängt. Und dort ging es einfach darum, wenn das auch ein Ertrag ist im Sinne von steuerbarem Ertrag, dass der Gesetzgeber noch
besser... Nein, es ist eben Kapitalgewinn.
Ja, es ist Kapitalgewinn, das ist etwas anderes.
Und der ist nicht steuerbar,
oder? Über das redet man hier gar nicht. Da redet man eigentlich über Einkommen. Und wir haben keine Kapitalgewinnsteuer. Ich wäre sofort dafür, eine Kapitalgewinnsteuer
einzuführen. Also bin ich total dagegen, aber das ist jetzt etwas anderes.
Ich wäre sofort dafür, eine
Kapitalgewinnsteuer. Das ist jetzt etwas völlig anderes.
Aber es ist etwas anderes. Der vergleicht man Äpfel mit Birnen, oder? Weil es geht wirklich um Einkommen als Ertrag und nicht um Gewinn.
Ja, aber du kannst heute relativ einfach, das kannst du und das kann ich machen, Kapitalgewinn generieren und dann muss ich keine Steuern zahlen drauf.
Richtig.
Und dann braucht es Kapitalgewinnsteuer. Und der Mieter, wenn er jetzt zum
Beispiel... Aber da reden wir nicht drüber. Wir reden über einen Eigenmietwert und nicht über eine Kapitalgewinnsteuer. Wenn wir über eine Kapitalgewinnsteuer reden,
nein, das können über das reden wir nicht. Nein,
du redest über Kapitalgewinn.
Du bist oder? Ja dagegen, dass der Eigenmietwert abgeschafft genau. wird, weil du sagst, der Hauseigentümer ist bevorzugt, oder?
Genau.
Das stimmt aber nicht.
Doch. Weil er kann in dem Haus wohnen, ohne dass er Miete zahlt.
Er hat einfach die Million hat er genommen, genau. hat sie verbaut, genau. hat das schon mal versteuert. Er
spart sich nachher Miete.
Das stimmt eben nicht. Er spart sich die nicht. Er hat seine Million ist weg.
Er spart
die ist in der Bachstein.
Ja, richtig. Aber die Million ist auch weg. Die ist im Kapital, die ist in Aktien. Die ist auch weg. Und das Haus kannst du auch verkaufen.
Also das meinst du jetzt aber nicht ernst, dass du sagst, wenn ich in Aktien investiere, dann ist er weg.
Ja, sicher ist die weg. Genau gleich, wenn ein Haus weg ist.
Nein, ich kann das innerhalb von 30 Sekunden verkaufen. Oder? Ich mache www.bank.ch. Ja,
Hauseigentum kannst du auch verkaufen.
Ja, aber nicht so schnell. Ja, nicht so schnell.
Aber reden wir
und nachher kommt der Staat. Und dann kommt der Staat und tut noch im Prinzip nachher sagen, das ist wunderschön, das ist ein Grundstück gewünscht.
Genau.
Also du hast 200'000 Stutz mehr, dann kassieren wir noch mal 50'000 ab. Genau. Oder? Der Staat drum, holt dort Geld. Oder?
Genau, darum braucht es Kapitalgewinnsteuer.
Ja, okay. Aber jetzt sind wir an einem anderen Thema.
Ja, das hast du vorhin angeschnitten.
Ja. Ich sage ja nur, ob für deine Argumentation, sie stimmt einfach schlichtweg nicht.
Sie stimmt.
Der Mieter ist eigentlich besser gestellt als der Hauseigentümer.
Nein, sie stimmt. Sie stimmt, weil es um einen Ertrag geht.
Aber du hast mich immer noch nicht überzeugt.
Ertrag ist ein Einkommen und nicht ein Vermögen und ist nicht ein Kapitalgewinn. Oder? Sonst würden wir ja auch eigentlich via Einkommensteuer auch Kapitalgewinn noch erfassen. Oder? Das machen wir eben nicht, die Unterscheidung. Und im Übrigen, die Argumentation, dass das nämlich so läuft und dass es nicht gerecht ist, die deckt sich mit allen Steuerrechtlern, also mit der Mehrzahl der Steuerrechtler, von der ganzen auch Ökonomen, Ökonominnen. Und es ist tausendfach bestätigt durch Studien.
Aber das kann ja dir und mir egal sein, was die anderen steuerrechtlich sagen. Wir zwei sind jetzt so am Mikrofon miteinander.
Ja, aber du tust mir jetzt vorwerfen, es sei nicht logisch, oder? Das sind ganz viele gescheite Menschen nicht logisch.
Ja, das ist so. Das ja, genau. Aber das merke ich auf der Welt heute sowieso, oder? Ich kann hören, was ich will. Ich lege mir immer wieder an den Kopf, oder?
Aber vielleicht verstehst du aus deiner Befangenheit. Du bist Eigentümer, Hauseigentümer.
Selbstverständlich.
Ja, eben, siehst du. Und aus deiner Befangenheit heraus, du schützt die Argumentation.
Aber weißt du was, ich werde ganz massiv an die Kasse kommen. Also ich hoffe natürlich, dass das durchkommt. Super, gut, oder? Mhm. Aber jetzt überall Zweitwohnungsbesitzer, die werden ja ganz massiv an die Kasse kommen.
Du bist auch noch Zweitwohnungsbesitzer?
Ja, ich bin in der glücklichen Lage auch noch Zweitwohnungsbesitzer.
Eben, genau.
Also ich bin richtig, ich bin ein Grosskapitalist.
Oder? Ja, die sehe ich das Grundproblem. Weil ich sehe einfach, je länger, je mehr, oder? Und die Leute, die wir mit mir zu tun haben am Telefon, die 30'000 Menschen, das sind sehr viele auch Mieter und Mieterinnen, oder? Und die haben mehr und mehr ein Problem,
aber,
also in Ballungszentren, dass die überhaupt nicht mehr dort wohnen können, wo sie eigentlich wollen.
Weil aber das ist ein anderes Thema.
Nein.
Das ist ein anderes Thema. Das sind ja die Kosten für die Liegenschaften, die immer teurer werden, oder?
Ja, ich sage einfach, schau, überall, und das ist genau das, was ich versuche zu beobachten, wenn ich merke, dass eine Kluft aufgeht, dass wir in der Schweiz mehr und mehr das Hauseigentümer, die gewinnen dadurch, dass sie sehr wenig zahlen fürs Wohnen, in der Regel. Wirklich 82% der Hauseigentümer würden bei der Abschaffung des Eigenmietwerts eigentlich profitieren. Also das sagt schon alles. 2 Milliarden müssen wir nachher via Steuerträge, die jetzt via Eigenmietwert von den Menschen gezahlt werden. Und die ganzen Immobilienpreise gehen so weit auf, das Vermögen, ich meine, das ist ja extrem.
Also die Immobilienpreise werden eher runtergehen. Das
ist völlig okay. Weil, nein, im Moment.
Weil du keine Hypotheken mehr gehst holen, oder?
Und durch das
oder weniger.
Haben wir einfach eine Kluft. Jeder, der ein Haus hat, ist vom Vermögen her, von der Wohnsituation her so stark bevorteilt. Und der Mieter, der wird selber immer mehr zur Kasse geboten. Er hat immer mehr Mühe, überhaupt das Hauseigentum zu kaufen, weil das Anfangskapital für das so hoch ist.
Es hat nichts mit dem Eigenmietwert zu tun.
Ja, nein. Absolut nicht. Ich sage einfach, wenn man das jetzt, was wir machen, wenn man dort schrübelt, was in unserer Gesellschaft passiert, ist, dass wir ein Gerechtigkeits- oder ein Verteilproblem verschärfen, wo wir unnötig verschärfen. Und das wird zum Todesfliegen überall. Das ist mein Punkt.
Dominik Stäbler, Chefredakteur vom Beobachter, ganz herzlichen Dank. Wir lassen jetzt dein Votum stehen. Mich kann man sonst anrufen, wenn man wissen will, warum man muss, ja stimmen muss.
Und wir haben das Pro und Contra gemacht. Das ist ja auch betont.
Aktiv Radio Interview.
In unserer Redaktion sind wir recht, haben wir auch zu oft. Also, ja.
Herzlichen Dank. Bis bald wieder mal.
Merci.